Wir freuen uns, dass wir mal wieder hier sein dürfen, hier in Pforzheim, und dass ich zu euch zu einem wunderbaren Thema über eine ganz besondere Frau reden darf. Sie ist so außergewöhnlich, dass sie auch im Geschlechtsregister Jesu eine Rolle spielt. Es ist interessant, dass in dem ganzen Geschlechtsregister ja kaum eine Frau genannt wird. So ähnlich wie bei uns ja auch in den Königsschlössern, wenn du irgendwo hingehst, zum Beispiel nach Hohenzollern hoch, wo die ganzen Hohenzollern-Adlige drin sind, da siehst du immer nur Friedrich, der Nachkomme ist Wilhelm, dessen Nachkomme ist nochmal Wilhelm und ein anderer Friedrich, und alles sind Männer. Und so ist es in der Bibel auch gewesen. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah, Judah zeugte Perez und Esrom und alles die Männer. Und dann dazwischen sind ein paar wenige Frauen. Und das Interessante ist, dass diese Frauen alle eigentlich hätten gar nicht dort sein dürfen, weil sie erstens nicht aus dem Hause Israel waren und zum Zweiten, weil sie nicht gerade eine gute Reputation hatten. Da war eine, die hieß Rahab, von der wird gesagt, dass sie eine Hure war. Da ist Ruth, sie war eine Moabitin. Und da ist eine weitere, die war die Frau eines jungen Offiziers, den der David umbringen ließ. Also alles Geschichten, die gar nicht so schön sind und schon gar nicht, dass die in der Bibel geschrieben stehen. Und viele Leute denken ja in der Bibel, da stehen all die schönen Dinge geschrieben. Aber das ist das Interessante, das Wort Gottes die Wahrheit sagt. Auch über Dinge, die uns nicht gefallen. Und dass das Wort Gottes gerade deshalb Hoffnung macht. Denn in unser aller Leben sind Dinge, die Gott nicht gefallen. Und Gott hat uns trotzdem lieb. Und er hat uns sogar, weil wir Sünder sind, erkauft. Er sandte Jesum nicht für die Gerechten, sondern für die Sünder, um sie zu erretten. Und Jesus kam nicht zu den Gesunden, sondern zu den Kranken. Und deshalb freue ich mich, dass ich über dieses Thema sprechen darf. Über das Thema Ruth. Und von Ulm wurde mir gesagt, dass ich reden soll über authentisches Christsein im Zusammenhang mit dem Leben von Ruth. Oder echtes Leben mit Jesus. Ich liebe es eigentlich, die Dinge auf Deutsch zu sagen, wenn es irgendwie möglich ist. Ich bin zum Beispiel gar kein Freund davon, dass wir heute in Deutschland ja fast alles meinen, in Englisch zu sagen. Man könnte ja gleich, hier sind wir näher an Frankreich dran, gleich alles in Französisch sagen. So war es vor 200 Jahren. Gut, für Sani ist, wer sich recht maniert und nicht geniert und man hat es möglichst fremd ausdrücken müssen. Wir hatten in Ulm einen Gastprediger, einen Juden aus der Bibelschule in Israel, in Netanya, ein Dr. Seth Postel, und der war ganz begeistert von unserer Gemeinde, aber sagte, nur eines verstehe ich nicht. Er ist Jude, lebt jetzt schon Jahrzehnte in Israel, wie gesagt, als Lehrer an der Bibelschule, aber ist eigentlich Amerikaner gewesen. Er sagte, mir ist ja Englisch sehr nahe als Amerikaner, aber ich verstehe nicht, dass ihr in Deutschland alles in Englisch singt. Ein Land, das nicht mehr in seiner Sprache singt, dessen Kultur geht unter. Und das ist so abnormal, sagte er, zumal ihr eine große Geschichte in Musik und auch in Liedern hattet und auch viele wunderbare Lieder, wenn ich dran denke, das sind Lieder von Paul Gerhardt, die sind so gewaltig, die sind geboren aus der größten Not des 30-jährigen Krieges. Und der hat mitten in diesen Nöten hat er die Größe Gottes erlebt. Da gibt es ein Lied, warum sollt ich mich denn grämen? Ich glaube, das war nachdem zwei seiner Ängsten im Krieg gestorben sind, wahrscheinlich durch Hunger. Warum sollte ich mich denn grämen? Hab ich doch Christum noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir Gott schon beigelegt im Glauben? Das ist so viel Ausdruck dessen, der Erfahrung mit seinem Gott. Nun hier zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, so beginnt das Buch Ruth. Das ist übrigens das kleinste Buch aller Bücher des Alten Testamentes im Hebräischen gewesen. Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil eine Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zog er ins Land Moab, um sich dort als Fremder niederzulassen. Der Name des Mannes war Elimelech und seine Frau hieß Naomi. Ihre beiden Söhne, ältere Leute kennen das mehr als Naomi, so stand immer früher in den Bibeln drin. Heute schreiben alle Naomi. Ihre beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Sippe Ephrat aus Bethlehem im Lande Juda. Als sie das Gebiet von Moab erreichten, blieben sie dort. Eines Tages starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. So lebten sie etwa 10 Jahre dort. Dann starben auch Machlon und Kilion. Naomi blieb allein zurück, ohne ihren Mann und ihre Söhne. Eigentlich ist der Beginn dieses Buches regelrecht tragisch. Zum einen, dass im Volk Israel eine Hungersnot war. Das ist etwas ganz anderes als das, was Gott dem Mose verheißen hat, als er ihm am Dornbusch dort begegnet ist. Moses war ja auf der Flucht aus Ägypten in Midian angelangt, bei dem, der später sein Schwiegervater wurde, Jethro, und hütete dessen Schafe und trieb die hinaus. Und dort erlebte er dieses Außergewöhnliche, dass dort ein Dornbusch brannte und brannte und brannte und nicht aufhörte zu brennen. Und er sagte, ich will doch sehen, was mit diesem Busch los ist, warum der nicht verbrannt. Normalerweise in der Gluthitze der Wüste, da ist das eine Frage von ein paar Minuten, dann ist so ein Busch verbrannt, ausgezehrt. Aber der hörte nicht auf. Der ging dorthin und da hörte eine Stimme, Moses, Moses, ziehe deine Schuhe aus, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Der fragte, wer bist du? Dann wurde ihm gesagt, dass er der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sei und dass er gekommen sei, um Israel zu befreien aus der Knechtschaft der Ägypter. Und Gott sagte, ich bin herniedergekommen, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und am Ende der Wüstenwanderung hat Gott ihnen dann eine grandiose Verheißung und Segen verheißen, Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust all seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und es werden über dich kommen alle diese Segnungen, und sie werden dich treffen, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker, gesegnet sei die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers, dein Vieh, deine Rinder, deine Schafe. Gesegnet wird dein Korb und dein Backtrog sein. Gesegnet wird sein Ausgang und Eingang sein. Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen wider dich und auf sieben Wegen von dir fliehen. Und dann springe ich etwas, und alle Völker auf Erden werden sehen, dass über dir der Name des Herrn genannt wird, und werden sich von dir fürchten. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Gutem hast, an Frucht deines Leibes, an Jungtieren deines Viehes, an Ertrag deines Ackers in dem Lande, das der Herr deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Und der Herr wird seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinen Regen, dein Land mit Regen segnet zur rechten Zeit, und dass er segne alle Werke deiner Hände, und du wirst allen Völkern leihen und von niemand borgen. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz, und du wirst immer aufsteigen und nicht hinuntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn und nicht abweichst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, und nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes, wirst nicht halten und tun all seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht sein wirst du in der Stadt und auf dem Acker, dein Backtrog und dein Korb. Verflucht wird die Frucht deines Leibes sein und der Ertrag der Äcker. Der Ausgang und Eingang wird verflucht bei den anderen. Wenn Elimelech diese Worte beachtet hätte, mit seinem Namen, sein Name heißt zu Deutsch, mein Gott ist König. Und wenn Gott dein König ist, Gott ist kein armer König und kein machtloser König. Gott ist nicht voller Liebe, und diese Liebe ist kraftlos. Wir Menschen können einen anderen Menschen vielleicht sehr, sehr lieben, aber oft haben wir keine Macht, unserer Liebe auch Nachdruck zu verschaffen. Zum Beispiel ist eines deiner Geliebten schwer krank, vielleicht mit Krebs oder sonst einer tödlichen Krankheit. Du kannst sie noch so lieben, damit wird sie nicht geheilt. Bei Gott ist es anders. Er hat nicht nur Liebe, er hat die Macht zu heilen. Und er hat es getan, überall. Und dann, wenn Elimelech nun, der sagt, der den Namen hatte, mein Gott ist König, wenn er wirklich seinem Gott geglaubt hätte, wenn er davon überzeugt gewesen wäre, dass Gott der Herr ist, der König, dann hätte er zwar die Not gesehen in seinem Land, dass da Hunger ist, kein Regen, Trockenheit, Dürre ist, dann wäre er zu Gott gegangen. Aber er hat nicht seinen Gott gesucht, sondern er hat Hilfe in Moab gesucht. Und das war das Verkehrteste, was er eigentlich tun konnte. Nun, wir Menschen sind immer gleich. Und zwar in allen Völkern sieht man das. Wir schauen immer erst auf die irdischen Möglichkeiten, bevor wir nach Gott schauen. Selbst ein Abraham, als der Not war in Kanaan, wo ist er hingegangen? Nach Ägypten. Dort hat er Hilfe gesucht. Und wir vergessen ganz und gar, dass Gott größer ist. Wenn du da einen David anschaust, der auch von seinem Gott sprach, die schönsten Lieder, die wir in der Bibel finden, sind die Psalmen. Wir kennen sie meist nicht gesungen, nur wenige davon. Aber es waren ja Lieder gedichtet. Und dann dichtete er in seinen Psalmen von der Größe seines Gottes. Und er sang nicht nur davon, er lebte danach. Als er noch ein Junge war, hütete er die Schafe seines Vaters. Und in der Zeit wurde er auch geschickt, von seinem Vater seine Brüder aufzusuchen, die im Krieg waren gegen die Philister. Und da war ja nicht so wie heute die Logistik, wo das für das Heer die Versorgung garantiert war. Und ja, die Deutschen haben in Russland auch erlebt, wie alles fehlte und im Winter gar zusammenbrach. Aber der David sollte ihnen was zu essen zu bringen. Und dort angekommen, hörte er die Stimme eines gewaltigen Mannes, bekannt als der Riese Goliath. Und er schrie jeden Morgen, jeden Abend und lästerte, das spottete über das Heer Israels, dass sie sollen ihren Gott fragen, ob er sie retten könne. Sie sollen einen Mann schicken, der gegen ihn kämpft. Wenn der siegen würde, dann würden die Philister ihnen zu Knechten werden. Und wenn es umgekehrt ist, würde Israel Sklave der Philister sein. Und keiner wagte, gegen diesen mächtigen Mann zu kämpfen. Selbst der große König Saul, der ein Kopf größer war als der Rest des Volkes, der zitterte nur, wenn er diesen Mann sah und malte sich wahrscheinlich aus, wie er unter seinem Schwerthieben da zusammensacken und sterben würde. Aber der David, der sah den Riesen auch, nur zitterte der nicht. Er sagt, warum lasst ihr euch verhöhnen von diesem Unbeschnittenen? Lass mich gehen, ich werde diesem Mann den Kopf abschlagen und sein Leib den Vögeln zum Fraß vorwerfen. Und die alle lachten nur über ihn, aber sie brachten ihn, weil er immer wieder das sagte, zum König. Und der König Saul sagt, wie du, Junge, willst mit dem Mann kämpfen? Du bist nur ein Junge. Er ist ein erfahrener Kriegsmann und ein Riese. Wie willst du dem begegnen? Und dann sagt David, als ich auf der Weide war mit den Schafen meines Vaters, da ist ein Schaf gerissen worden von einem Löwen und ich bin ihm nachgerannt und habe ihm das Schaf aus seinem Rachen gerissen und ihn erschlagen. Und ein anderes Mal ein Bären auf dieselbe Weise. Und der Gott, der mich errettet hat aus den Pranken und Rachen des Löwen, der wird mich auch bewahren vor diesem Riesen. Lass mich ziehen. Und er zog und er triumphierte. Warum? Weil er zwar den Riesen sah, der war nicht blind für die Realität, die vor ihm stand. Aber er kannte seinen Gott, der größer ist als der Riese. Und wenn wir wirklich Gott kennen, den großen König, dann vertrauen wir ihm, denn bei ihm ist nichts unmöglich. Und der Elimelech, der sah aber das gar nicht. Er hatte zwar den Namen, Gott ist König. Aber dieser Name hat eben auch eine Doppelbedeutung. Der heißt im Hebräischen auch Moloch ist König. Und Moloch war einer der furchtbarsten Götzen, dem die Israeliten oder überhaupt die Menschen als Opfer ihre Kinder darbrachten. und im Feuer verbrannten für ihn. Und Heidentum ist ja überall etwas wirklich immer wieder Schreckliches. Von einem Missionar las ich, der in Indien, in der Nähe des Ganges, dort dabei war, wie sie dort ihr Fest den Göttern ein Opfer darbrachten. Und eine Mutter, die zwei Kinder hatte, einen ganz süßen, gesunden Junge, der neben ihr herrannte, und einen anderen, der schwer behindert war, auf den Armen. Und die Mutter rannte, Tränen verzogen ihre Wangen, und er schaute sie an und sagt: Frau, warum weinst du? Sagt sie: Weil ich unserem Gott ein Opfer bringen muss. Und das hier wird mein Opfer sein. Der hübsche, gesunde Junge. Und sagt sie: Ich kann ihm nicht den Kranken geben. Denn mein Gott nimmt nichts Krankes an. Ich muss ihm also den Gesunden geben. Und wie sie das so sagt, und er ganz erschüttert sagt: Wie kannst du das tun? Das, tu das nicht. Dann nimmt sie den gesunden Jungen und wirft ihn dort in den Fluss rein, wo die sind es Alligatoren oder Krokodile, jedenfalls der ganzen Gruppe dieser furchtbaren Reptilien, die ja mit einem Bissen so ein Kind zermalmen, und wirft es ihm vor. Da werden Kinder Ameisen vorgeworfen, lebendig, und andere schreckliche Dinge. Und so siehst du in der Bibel auch, wie dieser furchtbare Brauch war, Kinder dem Moloch zu opfern im Feuer. Sein Name trug diese beiden Aussagen in sich. Moloch ist König, oder der Herr, der lebendige Gott, ist der König. Aber in seinem Herzen hinkt er auf beiden Seiten. Auf der einen Seite vertraute er Gott oder sagte er, glaube Gott, als Israelit. Aber auf der anderen Seite hing er auch und tendierte er zu dem Heidentum hin. Und deshalb, als da die Not war, der Hunger, des Hungers, der Dürre, da wandte er sich nicht an Gott, sondern er sah nur, dass in Moab wohl etwas besser war zu dem Zeitpunkt. Und deshalb nahm er seine Familie, seine Frau und seine zwei Söhne und zogen nach Moab. In Moab, da hatten sie eigentlich gar nichts zu suchen. Gott hatte es ihnen so streng verboten, dorthin zu gehen. Aufgrund der Dinge, die Israel widerfahren sind auf dem Weg durch die Wüste. Da liest du, als sie in Sittim waren, dass sie dort erlebten, wie die Frauen der Moabiter gekommen sind und die Israeliten eingeladen haben, ihre Feste mitzuerleben mit den ihren Göttern, denen sie huldigten. Als die Israeliten in 4. Mose 25, 1 bis 2 in Schittim lagerten, begannen sie mit den moabitischen Frauen Hurerei zu treiben. Die Frauen hatten sie zu den Opferfesten für ihre Götter eingeladen, und schon bald nahmen die Israeliten an ihren Opfermahlen teil und beteten die Götter Moabs an. Der Elimelech wusste das. Aus diesem Grunde war es den Israeliten streng verboten, vorbitten, Beziehung zu haben, weil sie bewiesen haben, dass ihre ganze Moral, ihr Götzendienst die Israeliten schon einmal verführte. Und deshalb starben, 24.000 Menschen in Israel aufgrund dieser Sünden damals. Gott sagte, tu das nicht. Hab keine Moabiten zur Frau. Nimm keinen Mann von dort. Sie werden euch ein Fallstrick sein. Aber Elimelech sah nur eins. Da war Brot da. Ein Vorteil. Was die geistliche Seite war, das interessierte ihn nicht. Wie oft fragen wir nur, was für Vorteile es sind, finanziell und in sonstiger Weise für unser irdisches Dasein. Und vergessen ganz, dass es um etwas mehr geht, als nur um Geld und Essen und Trinken. Und dass Gott gesagt hat, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will dich in ein Land senden, wo du Milch und Honig hast. Nein, er vergaß das alles. Er vergaß, dass Gott auch gesagt hat, warum es ihnen schlecht ging. Als Salomo den Tempel baute, betete er und brachte vor Gott, wenn unser Land geschlagen wird von Hunger, von einer Pest, wenn es keinen Regen hat, weil wir gesündigt haben, weil wir uns abgewandt haben von dir und uns an dich wenden und zu dir rufen, dann wirst du uns hören, oh Gott, und uns heilen und wieder Regen senden. Das hatte Gott zugesagt. Und das hat er immer wieder bewiesen, gerade im Buch der Richter, und das heißt ja, das geschah zur Zeit der Richter. Im Buch der Richter war es ja immer auf und runter. Wenn es ihnen gut ging, dann vergaßen sie bald die Größe Gottes. Und dann, wenn die Not am größten war, schrien sie wieder zu Gott und er hörte sie und er rettete sie. Wie oft hat Gott in unserem Leben schon eingegriffen und wir vergessen ganz, was er für uns getan hat. Der Elimelech hat es ganz vergessen. Dabei hat er von Gott so viel Gutes bekommen. Dass er ja ein alter Kauz war, der ein Mann voll Nörkel und Meckerei war, der an allem was auszusetzen hat, das sehen wir gleich noch, dass der so eine wunderbare Frau erhalten hat, wie die Naomi, die ja hieß, die Liebliche, und die nicht nur den Namen hatte lieblich, sondern die lieblich war, voller Liebe war. Die so voller Liebe war, dass ihre heidnischen Schwiegertöchter später an ihr hingen und sagten, dein Gott soll auch unser Gott sein. Dein Volk soll unser Volk sein. Weil sie erlebten an ihr, bewiesen sahen, dass dieser Gott ein guter Gott ist. Und Gott hat ihn gesegnet mit solch einer lieben Frau. Hat aber an ihm recht wenig geändert. Und er hat ihm 2 Kinder geschenkt. Dazu 2 Jungs. Für uns wäre es heute jetzt nicht so entscheidend, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Jeder Junge will ja nachher auch ein Mädchen haben. Und umgekehrt auch, die Chinesen haben ja erlebt, wie falsch ihre Politik des einen Kindes war. Jede chinesische Familie sollte ja nur ein Kind haben. Und dann haben die Chinesen, wie in vielen Kulturen, der Frau den absoluten Vorzug gegeben. Die Frau galt gar nichts. Und deshalb wurde das Kind, wenn es ein Mädchen war, abgetrieben. Und sie hatten nur Jungs. Und jetzt haben sie solch einen Überschuss an Jungs, an China, dass die jungen Chinesen ihre Frauen einkaufen in Pakistan, in Afghanistan, weil im eigenen Land keine Frauen sind für die vielen jungen Männer. Wie tragisch. Aber dieser Elimelech hatte zwei Söhne. Und anstatt, dass er sich darüber freute, da lesen wir nichts von Freude von ihm. Wir sehen nur, was er über sie dachte. Das sieht man an ihrem Namen, den sie erhielten. Und Namen sagen ja viel mehr oft aus, wie wir denken, obwohl heute man ja Namen nach Mode gibt. Mal waren es alles deutsche Namen, dann sind wieder alles, weiß ich was, hebräische Namen. Dann sind es irgendwelche sonstige Modeerscheinungen. Manchmal Namen, die kein Mensch weiß, woher kommt das? Was heißt das? Woher hast du den Namen? Fragen die Leute dann. Aber die Namen in der Bibel waren ja oft gegeben nach einer Erfahrung mit Gott oder einer Erfahrung im Leben. Ich sollte mit einem Kind beten, das nicht reden konnte. Und wir haben wunderbare Dinge erlebt, dass Leute, die auch nicht reden konnten, geheilt wurden und plötzlich redeten. Oder ein Blinder, dass er plötzlich sah. Und nicht nur für einen Moment. Als Reinhard Bonnke dort evangelisierte, saß ich mit einigen Ärzten und Theologen zusammen dort auf der Bühne und hinter mir saß ein Mann, der war der Leiter der medizinischen Fakultät dort und er staunte nur, was dort geschah. Da haben 11 blinde Leute bezeugt, dass sie sehen können nach dem Gebet. Und dann fragte ihn, was sagen Sie dazu, zu diesem Professor? Da sagt auch ein Arzt gar nichts. Da können wir nur sagen, das ist ein Wunder. Nur Gott kann das tun. Aber ich sollte davon so ein Kind beten, nicht bei der Gelegenheit, sondern an einer anderen Evangelisation. Und dann fragte ich, wie das Kind heißt. Und das war natürlich in einer anderen Sprache. Kamerun spricht über 250 Sprachen. Ich glaube 267 inzwischen, weiß man genau. Und jedenfalls an dem Klang sagte ich, hat das was mit Reden zu tun? Ja, sagt sie, das Kind heißt auf Deutsch böses Geschwätz. Aber liebe Mama, wie konntest du deinem Kind so einen schrecklichen Namen geben, böses Geschwätz? Denke mal, was das Kind aushalten muss. Bei jeder Gelegenheit wird ihm gesagt, böses Geschwätz, komm mal her. Böses Geschwätz, tu mal das oder tu mal das. Ist doch schrecklich. Ja, weißt du, das kommt daher. Ich wurde schwanger. Da war ich nicht verheiratet, hatte keinen Mann. Und im ganzen Dorf haben sie über mich böse geschwätzt. Das Kind ist die Ursache dafür, dass ich dieses böse Geschwätz erlebte. Weil das Kind ist die Ursache, nein, du bist die Ursache gewesen. Jetzt muss das Kind dafür leiden, dass, aber das war doch nicht schuldig, dass du auf die Welt gekommen bist. Da warst doch du schuldig, dass du mit einem Mann geschlafen hast. Ihm diesen schrecklichen Namen zu geben, ist ja unglaublich. Aber so sehen wir in der Bibel, wie hart das Leben oft war. Und dieser Mann nannte den ersten Jungen Machlon, schwächlich, ganz verwelkt. Und den zweiten Kilion, das ist einer, der sich abhärmt, kraftlos ist. Stell dir vor, wenn du so einen Jungen hast, der schwächlich heißt, ganz verwelkt. Und der spielt mit seinen Spielkameraden. Komm, Schwächling, komm mal her. Und später verliebt er sich in ein Mädchen. Und sagt, ach, du bist mit dem ganz Verwelkten da zusammen. Ist doch schrecklich. Aber das Schreckliche ist, das beweist, welche falsche Haltung dieser Elimelech hatte. Anstatt dass er Gott dankte für den netten Jungen, den Gott ihm geschenkt hat und seine Frau ihm geboren hat, sieht er nur, das ist ein schreckliches Kind. Wie oft sind die Menschen so negativ und halten sie am Negativen fest und belasten ihre Kinder schon damit, dass sie nichts an Vertrauen in sie haben, dass sie nur was Negatives sehen. Und manche reden von ihren Kindern aus, dir wird nie was. Du bist blöd zu allem. Du tauchst überhaupt nichts. Was soll aus dir je werden? Und sie wissen nicht, was sie ihren Kindern damit antun. Wie anders ein Jakob, als dessen Frau bei der Geburt starb, rief sie aus Ben-Oni. Das hieß es, Sohn des Unglücks. Dann sagt der Vater, der diese Frau ja unglaublich lieb hatte, für die hat er 14 Jahre lang gearbeitet, um ihr Dowry zu bezahlen. Und jetzt stirbt die an der Geburt des Kindes. Und die Mutter sagt, Sohn des Unglücks, sagt er, nein, er soll nicht Sohn des Unglücks heißen. Er soll Benjamin heißen, Sohn des Glücks. Welchen Unterschied? Der eine sah alles negativ und der andere sah etwas Positives. Ich frage dich, wenn du wirklich Gott glaubst, dann kannst du irgendwo Schwierigkeiten sehen, die hoffnungslos aussehen. Wissen, dass dein Gott größer als die Schwierigkeit ist. Und hier, der Vater sah nur das Schwächling. Als sein erstes Kind zur Geburt kam, da hatte meine Frau eine furchtbar schwierige Geburt. Und sie ist fast gestorben dabei. Eigentlich kurz danach. Sie hatte Bluterguss über den ganzen Unterleib, ging runter bis Knien und bis zur Brust hoch. Und als sie bereits in ihrem Zimmer war, wurde sie plötzlich bewusstlos. Zum Glück war ich bei ihr. Und ich habe die Krankenschwester gerufen. Sie hat einen Arzt gerufen, dann wurde sie in Not-OP gebracht. Und ich war ganz erschüttert und habe zu Gott geschrien. Und nachher, vielleicht nach anderthalb Stunden, kam ein Arzt zu mir und sagt, Herr Schneider, Sie sind der Vater dieses neugeborenen Kindes. Sie haben Ihre Frau sehr lieb. Ich sage, ja, die habe ich sehr lieb. Die ist mir ein Geschenk Gottes. Da sagt er, ja, Gott hat sie ihm wieder geschenkt. Sie lebt, es geht ihr wieder gut. Aber sie hat die ganzen Blutgefäße zerrissen bei der Geburt. Und sie hat Blutungen im ganzen Leib und sie mussten überall operieren, um die Blutgefäße irgendwie stillzulegen. Und dass sie nicht weiter bluten. Jedenfalls, wir waren Gott so dankbar und nannten dann unseren Jungen Johannes. Johannes heißt, Gott ist gnädig. Weil Gott uns Gnade geschenkt hat und mir meine Frau bewahrt hat. Anderthalb Jahre später, zu dem Zeitpunkt war ich in Biberach an der Fachhochschule und habe dort unterrichtet. Anderthalb Jahre später sind wir dem Ruf Gottes gefolgt und zogen nach Afrika als Missionare. Als wir dort ankamen, war unser Johannes, wie gesagt, etwa anderthalb Jahre und er war sehr schwächlich und hatte dann 3 Monate lang entsetzlichen Durchfall. So schlimm, dass wir tagtäglich mehrmals den Enddarm mit dem Finger wieder ins After reinstecken mussten, weil das bei jedem Durchfall dann rauskam. Es war, und die anderen Missionare sagten, hört, nehmt das an, der Junge wird es nicht überleben. Nein, ich nehme das nicht an. Ich glaube, der Gott, der uns Gnade geschenkt hat, dass die Mama am Leben blieb, der ist immer noch gnädig und der wird auch jetzt den Jungen bewahren und er wird nicht sterben, sondern er wird das Heil Gottes verkündigen und das Evangelium predigen und ein Zeuge Jesu sein. Davon bin ich absolut überzeugt. Und er ist ein gesegneter Verkündiger des Wortes Gottes und ist ja Leiter jetzt des theologischen Seminars in Berühr. Aber nicht nur er, vier unserer 6 Kinder sind Pastoren ordiniert und die 2 anderen, die dienen Gott auch mit ihren Gaben. Noela ist ja auch in Afrika. Und wir erlebten, wie aus diesem schwächlichen Jungen alles andere wurde als ein schwächlicher Junge. Manches Kind, das sehr schwächlich bei der Geburt ist, sehr klein, ist nahe ein Hühner von einem Kerl geworden. Aber der Elimelech, der sah nicht auf seinen Gott, der sah nur die Schwierigkeiten. Und in seiner Schwierigkeit wandte er sich nicht an Gott, sondern wandte er sich nach Moab. Und dort angekommen, er hat dort erwartet, dass er dort ein sattes Leben leben kann, die Fülle hat. Aber es war das Gegenteil. Dort hat er den Tod erlebt. Nicht lange war er tot. Seine beiden Söhne haben geheiratet. Und das war ja ein Wunder, dass die überhaupt so nette Frauen fanden. Wer will denn so einen Schwächling heiraten? So einen abhärmten, elenden Jammerlappen heiraten? Will doch keine. Aber die haben sie geheiratet. Das war auch Gnade Gottes. Aber auch die beiden sind gestorben. Und jetzt war die Mutter, die Naomi, alleine. Alleine in einem fremden Land und in 2 Völkern, die sie nicht verstanden. Es ist etwa so, wie das war bis zum Zweiten Weltkrieg zwischen Deutschland und Frankreich. Wenn da Deutschland in Frankreich war, war es nicht so angenehm für ihn und umgekehrt auch nicht. Was können wir Gott danken, dass wir heute wieder ein normales, schönes Verhältnis haben dürfen. Aber dort in Moab zu leben, war nicht ganz einfach. Und jetzt hat sie noch 2 Schwiegertöchter. Und wir alle wissen, Schwiegermutter, Schwiegertochter, das ist in allen Ländern nicht gerade das Idealverhältnis. Die meisten Leute, der Begriff Schwiegermutter ist fast negativ belastet. Ich kann das überhaupt nicht sagen. Meine erste Frau ist ja gestorben. Von der hatte ich eine herrliche Verhältnis zu der Schwiegermutter. Und jetzt mit meiner lieben Esther, auch die, heute Nachmittag fahren wir noch dorthin. Die Schwiegermutter und der Schwiegervater, wir haben ein sehr schönes Verhältnis. Lieben sie von Herzen und sie lieben uns. Also dieses Vorurteil ist natürlich immer verheerend, aber es gibt tatsächlich viele Schwiegermütter. Ich sage manchmal, die haben den Namen wohl von schwierige Mutter und schwierige Tochter, schwieriges Verhältnis. Aber mir gefällt es in Französisch viel besser. Die Franzosen nennen die Schwiegermutter Belle-Mère, die schöne Mutter, die schöne Tochter und die schöne Schwester. Wie viel schöner ist das, das Positive zu sehen? Und schließlich ist es wahrscheinlich auch in den meisten Fällen richtig. Denn ein junger Mann liebt ja eine schöne Frau und eine schöne Frau kommt selten von einer hässlichen Mutter. Das ist ja auch logisch, dass sie schön sein sollte. Und schließlich ist immer gut, die Mutter auch anzuschauen und die Eltern anzuschauen. Man heiratet die Schwiegereltern mit irgendwo. Die Familie gehört da immer mit dazu. Jedenfalls, die Schwiegermutter war jetzt alleine mit den beiden Schwiegertöchtern. Mit verschiedenen Göttern. Nein, der eine, der lebendige Gott und die anderen schreckliche Götzen. Und jetzt soll die da auskommen. Aber das Wunderbare war, diese Schwiegermutter hieß nicht nur lieblich, die war lieblich. Die war voller Liebe. So voller Liebe, dass die Schwiegertöchter immer Verlangen hatten, mit dieser Schwiegermutter zusammen zu sein. Und als die alleine war, ohne Mutter, ohne Söhne, dann waren die Schwiegertöchter eng mit ihr verbunden und sagten, wir wollen bei dir bleiben. Und ich denke, wie kommt es dazu? Wie kam es, war es möglich, dass sie so an ihrer Schwiegermutter hing? Und ich glaube, das ist einfach, dass die beiden die Schwiegermutter beobachteten. Und dass sie sich manchmal fragt und auch gegenseitig, sag mal, wie hältst diese Frau bei diesem alten Meckerer, ewigen Nörgler aus, der an allem was auszusetzen hat, sogar an seinen eigenen Kindern, anstatt er sich gefreut hat und was Schönes über sie sagt, das sagt der Schwächling. Jammerlappen. Nein, die Mutter war anders. Und eines Tages, ich weiß nicht, welche von den beiden sagt zu der anderen, hör mal, jetzt weiß ich, was das Geheimnis ist. Jeden Morgen steht die Mama viel früher auf als der Vater und unser Schwiegervater. Und als erstes ist sie im Wohnzimmer auf den Knien und er betet sie zu ihrem Gott. Und sie dankt ihrem Gott für seine Liebe, dass sie seine Liebe erfahren durfte und immer neu erfahren darf. Dankt für ihren Mann, für diesen alten, komischen Kauz da. Dankt sie jeden Tag. Und dankt für ihre beiden Söhne. Und stell dir mal vor, die dankt sogar jeden Tag für uns beide. Und das ist das Geheimnis. Denn wenn sie dann aufsteht von ihren Knien, dann merke ich, dann kann ich ihr ansehen, wie sie strahlt voller Liebe. Weil sie von diesem Gott offensichtlich die Liebe erhält. Sie sagte, mein Gott ist die Liebe. Und diesen Gott möchte ich auch kennenlernen. Und mit ihr würde ich gern zusammen sein. Die Frau ist so lieb. Unsere Naomi heißt nicht nur lieb, die ist lieb. Und die andere sagte, du, das kann ich auch bestätigen, die ist lieb. Und ich habe vorher gesagt, ich glaube, die war die beste Missionarin, die man sein kann. Die hat nicht gepredigt, sondern die hat Gottes Liebe gelebt. Und die Leute sahen an ihr, auch ihre Schwiegertöchter, wie der Gott Israels sein muss. Was das für ein Gott ist, dass der wirklich Liebe hat und dass der die Menschen mit seiner Liebe erfüllt. Und das möge bei uns so sein. Das ist authentisches Christsein, dass wir Gottes Liebe ausstrahlen. Dass die Menschen es sehen bei uns, in unserem Leben, was wir tun, nicht nur was wir sagen, auch was wir sagen, aber vor allem was wir leben, dass Gott Liebe ist. Authentisches Christsein. Und jetzt kam nach einiger Zeit Mama als Witwe, sagt die Mutter zu den Kindern, höre, Gott hat mir gezeigt, dass er sich wieder neu um unser Volk gekümmert hat und es heimgesucht hat, dass wir wieder Brot, Nahrung in meinem Heimatland haben, in Bethlehem. Bethlehem hat ja den wunderbaren Namen Brothaus oder Haus des Brotes, Bethaus, das Brot. Und Ephrata dazu ist das fruchtbare Brothaus. Die kamen also mitten aus dem, ich hätte gesagt, aus der Bäckerei raus, wo es genügend zu essen gibt. Und da gab es wieder Brot. Gott hat es heimgesucht. Und in diesem Bethlehem hat Gott uns übrigens das Brot des Lebens, Jesus, geschenkt. Er ist das Brot des Lebens. Und wer von ihm isst, sagt er, den wird nimmer mehr hungern. Auch nicht mehr dürsten, wer von ihm trinkt. Diese Heimsuchung Gottes, ihres Landes, sagt die Naomi zu ihren Schwiegertöchtern, wisst ihr, ich will hier niemand am Ende zur Last werden. Ich werde älter und ich merke, wie meine Kräfte weniger werden. Ich will mich aufmachen, zurück nach Bethlehem. Und die beiden sagen, wir kommen mit dir. Und zunächst hat sie nichts dagegen, sie gehen miteinander, sind auf dem Weg zurück nach Israel, zurück nach Bethlehem. Und dann auf dem Weg sagt sie plötzlich, jetzt kehrt doch um, ich kann euch ja nichts anbieten. Ich weiß nicht, was zu Hause ist, alles, was wir hatten, ist weg, das haben wir verkauft, wie wir wegzogen. Und jetzt habe ich dort nichts. Weder Haus noch Feld, gar nichts. Und ich kann euch nichts anbieten. Ich habe auch keine anderen Söhne, die ich euch anbieten könnte als Männer. Denn das war in Israel und überhaupt im Orient normal. Wenn ein Mann stirbt von einer jungen Frau, dann heiratet der Nächste die, damit sie nicht Witwe bleibt und dass der Name des Bruders erhalten bleibt. Jedenfalls sagt sie, ihr bleibt hier, ich kann euch nichts anbieten. Und in dem fremden Land, ihr kennt die Sprache nicht und sie und ihr, euer Volk sind nicht so in Verbindung. Bleibt bei eurem Volk, bei eurem Gott, ich gehe nach Hause. Nein, da fingen die an, bitterlich zu weinen. Wir wollen bei dir sein und mit dir kommen. Und sie dringt immer mehr in sie ein und sagt, bitte kehrt um, ich kann euch nichts bieten. Schließlich ist Orpa bereit. Noch einmal heulend küsst sie ihr Schwiegermama und sie geht weg. Dann sagt die Mutter, ja, mach's auch so wie deine Schwester Orpa. Aber Ruth sagt, ich lasse dich nicht. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Wo du stirbst, will ich auch sterben. Ich lasse dich nicht. Nur der Tod kann uns scheiden. Das war das Ergebnis von einem authentischen Leben der Liebe Gottes. Die Mutter hat ihnen ganze Zeit die Liebe Gottes vorgelebt. Jetzt war sie allein als Witwe. Und jetzt waren die Schwiegertöchter, diese tolle Beziehung, Schwiegertöchter, die sich normalerweise mögen wie Hund und Katz in vielen Fällen, die sagten, nein, dein Gott ist mein Gott. Wäre das nicht wunderbar, wenn es bei uns allen so ist, dass unsere Arbeitskollegen, unsere Verwandtschaft, unsere Nachbarn sagen, den Gott, den die haben, den möchte ich auch erleben. Diesen Gott, der so viel Liebe schenkt, der so viel Frieden schenkt, den möchte ich auch erleben. Und dein Volk, die Gemeinde, das Volk, wo du zusammen bist, zu denen will ich auch gehören. Wenn die Leute in unsere Gemeinde kommen, weil sie uns sehen, dass wir Liebe Gottes nicht nur mit Liedern besingen, sondern sichtbar wird in dem, was wir tun. Ich frage uns alle, möchten wir denn solch eine Beziehung zu Gott haben? Und dann erleben, wie Gott segnet, als sie dann nach Hause kam, die Naomi oder Noomi nach Bethlehem, da war die ganze Stadt in Bewegung. Und dann war, ist das nicht die Naomi? Und die Naomi sagte, nenn mich nicht mehr Naomi, lieblich. Voll bin ich ausgezogen mit meiner Familie. Leer komme ich zurück. Alles ist mir genommen. Mann, Kinder. Und jetzt bin ich da. Nenn mich besser Mara. Bitter. Dabei war sie gar nicht bitter. Sie hat nur empfunden gegenüber früher. Als junge Frau, da jubelte sie mit ihren Kindern, mit ihrem Mann. Und jetzt ist sie leer, ohne das. Und doch hatte, war ihr Gott so viel Liebe im Herzen, dass die Schwiegertöchter noch so viel Schönes an ihr sahen, dass sie gar nichts von der Bitterkeit merkten. Und das Wunderbare, Gott war ihr nicht bitter. Sondern es heißt dann, da sie aber ankamen, da begann die Gerstenernte. Und da war kein Mangel mehr da, da war die Fülle da. Da erlebte sie das, was Gott dem Mose verheißen hat. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Wenn wir uns ganz Gott weihen und ihm sagen, sei du mein Herr, ich will dir gehören und ich will dir folgen, dann werden wir erleben, wie er uns segnet und seine Liebe aus uns strahlt und die Menschen erspüren, dass wir Gottes Liebe haben. Das möge Gott uns schenken. Wenn du keine Beziehung zu ihm persönlich hast, dann weih dich ihm ganz. Und die wir es haben, lass uns sagen, ich will es viel mehr, Herr. Dass die Menschen es an mir sehen, dass ich dir gehöre. Gott segne euch. Herr, ich preise dich von ganzem Herzen, dass du diese Geschwister hier in Pforzheim lieb hast und dass du sie segnen willst. Ich preise dich von Herzen, dass du ihnen schenkst, was ihr Herz sich wünscht und dass sie ein Zeugnis sind, wo sie stehen und gehen. Dass die Menschen nicht sagen, ja, da ist auch so eine andere Sekte hier, sondern dass sie sagen, dort in dieser Gemeinde, da herrscht Gottes Liebe. Unter ihnen, zu Gott, da ist deine Liebe und deine Freude. Preis sei dir, Herr Jesus. Segne die Gemeinde, segne die jungen Leute, die hier vorne sind. Segne die Leiter in Jesu Namen. Amen.